Ja, vielleicht können wir da eine schöne Zusammenfassung draus machen. Also, wie ist denn deine Vision zur der nachhaltigen, kreislauffähigen Zukunft? Die wichtigsten Schritte und wie willst du das skizzieren? Ist das so einfach möglich oder?
Ja, also es gibt natürlich immer Visionen. Ich finde, also wie gesagt, das Oberziel soll die Nachhaltigkeit sein, bis wir dahin irgendwann sind. Oder das wird wahrscheinlich ein laufender Prozess sein. Das ist wie mit einer Paarbeziehung. Da ist auch nie ein Ziel erreicht, sondern das muss, ist man immer am Arbeiten. Es wird immer also die entsprechenden Herausforderungen geben. Aber wenn wir dann in diesen Schritten Richtung Nachhaltigkeit ein Stück weit gegangen sind, dann bis wir da hingegangen sind, sollten wir gucken, dass wir unsere Recycling-Systeme möglichst effizient gestalten, dass wir also für den europäischen Fall, wo schon relativ moderne Abfallwirtschaften existieren, dass wir da weiter versuchen, die Recyclingraten zu verbessern, die tatsächlichen Recyclingraten zu verbessern. Und da ist das Ziel ganz klar, gleiche Qualitäten zu erzeugen, um diese Sekundärmaterial attraktiv für die Produktionsindustrie zu machen. Das ist also ein großer, wichtiger Schritt. Und ja, wie gesagt, die Vermeidung, die muss vom Bürger ausgehen. Da kann damit sozusagen ein Einfluss geltend machen. Ja, das wäre so mein wichtiger Punkt. Konkret bedeutet das einfach, dass jetzt wir die Produktion und die Kreislaufwirtschaft zusammenrücken. Das heißt, es gibt ja immer diese lustigen Kreislaufwirtschaftsgrafiken, ne, wo man sagt, am Anfang ist der Produktionsprozess und dann geht es wieder zurück mit einem kleinen Pfeil sozusagen für die Schadstoffe nach außen. Und da ist ja die Kreislaufwirtschaft und die Produktionsseite schon quasi zusammen dargestellt, also nah beieinander dargestellt, aber das natürlich in der Realität sollte man auch als aktuelle Aufgabe.
Da kann der Konsument auch eine Rolle spielen, indem er einfach beim Produzenten schon anfragt.
Genau, da kann er erstmal anfragen und da kann er natürlich auch, es gibt ja natürlich auch Unternehmen, die auf das Beispiel die Firma Frosch, die verwendet schon zum Teil ausschließlich Rezyklatmaterial für ihre Verpackungen. Und wenn die Bürger da eben verstärkt solche Firmen durch den Kauf derer Produkte unterstützen, dann ist es auch ein Signal an andere Firmen, doch verstärkt auf solche Materialien zu setzen. Ist natürlich immer schwierig. Die Konkurrenzsituation zwischen Rezyklatmaterial und Primärmaterial, die ist immer schwierig, weil es ist ja auch, wie gesagt, man muss auch immer gucken, es gibt auch immer einen Energieaufwand für die Rezyklierung. Der soll natürlich nicht höher sein als der Energieaufwand für die Erzeugung des Primärmaterials. Aber da sehe ich auch ganz klar die Politik gefordert, das entsprechend zu unterstützen.
Ja, danke schön. Wenn es einfach wäre, wären wir alle arbeitslos, ne? Und müssten nichts mehr machen.
Genau.
Ach so.
Das ist auch
Ich
sehr
wäre dann
gerne.
als Werkstattwissenschaftler hätte ich da noch.
Du kannst ja noch stellen, die nehmen wir doch mit auf. Und
Die nehmen wir
wenn
noch
die
mit auf.
spannend genug sind, dann schneiden wir die noch mit rein. Kein Problem.
Ja, also das ist ja, zum Beispiel, ich komme ja aus der Werkstattwissenschaft hier in TU Dresden. Und das ist ja bei uns im Studium, sind halt die Eigenschaften des Werkstoffs, E-Modul und solche Sachen. Das ist halt der Ausschlag, wonach ein Werk macht, der ausgesucht wird. Aber ich habe in meinem ganzen Studium nicht eine Lebenszyklusanalyse oder keine einzige, also es ging nie darum, ich überreiche es dem Konsumenten, was danach damit passiert. Das war nie Thema. Das heißt, ich glaube auch, was weiß ich, das ganze Maschinenwesen, die irgendwelche Maschinen bauen, die sind da überhaupt nicht sensibilisiert. Also ich meine, als Konsument oder halt über dieses Marine Littering gibt es so ein paar Leute, die jetzt aufschreien und irgendwie Angst und so, aber auch über diesen Cradle-to-Cradle-EV sind wir ja auch da so ein bisschen Ingenieure, die sich zusammengefunden haben, die auch gerne irgendwie so, wir wissen gar nicht, welches jetzt auch in unserem Job, also wie wir das im Job umsetzen können. Ich wüsste gar nicht, welches Material ich empfehlen müsste, was jetzt gut wäre oder nicht. Also auch auf dieser quasi wissenschaftlichen Ebene, finde ich, fehlt so ein bisschen dieser Austausch aus den Leuten, die das halt entwickeln, Polymerforschung oder Keramikinstitut oder so. Da geht es halt immer darum, möglichst irgendwie die Eigenschaften und dass es billig ist, aber es geht nie darum, was danach passiert.
Weil da kann ich auch ein anderes Beispiel nennen. Das ist, wir haben ein thematisch benachbartes Institut, Verpackungsmaschinen, kam mal zu uns. Die haben so ein bestimmtes Material, nebenbei gesagt, Steinpapier. Und die wollten es einfach mal untersuchen, wie sich das sozusagen so ein Duschgerät verhält in so einem Scanner. Nachdem wir dort eine Weile mit denen gesprochen haben, das war schon mal löblich, dass sie zu uns gekommen sind, aber kam raus, dass sie sozusagen eine großen Palette von Produkten forschen oder Materialien forschen, wo es eigentlich null um irgendwie eine Recycling geht. Da haben wir nur einen großen Finger gezeigt, aber Leute, kommt her und wir müssen miteinander reden. Ja, das ist genau das Thema. Und deswegen, das sollte auf jeden Fall auch, das, was ich gesagt hatte, die Verzahnung der verschiedenen Bereiche, das ist jetzt unsere Aufgabe, das zu machen. Ja. Also nicht nur sozusagen auf einer Demo dafür, für das Verschwinden des To-Go-Bechers zu kämpfen, sondern eben auch sozusagen, wenn man dann früher morgen am Schreibtisch sitzt, auf seiner Arbeit und guckt, wie ist es denn mit dem Lebensende oder wie ist es dann mit der Kreislaufwirtschaft bei mir am Arbeitsplatz, genau, darum
Ja,
geht's.
auch wenn man so auf den Konferenzen die Vorträge da gehört, da geht es halt darum, den Werkstoff auf fast atomarer Ebene perfekt an seinen Einsatzort zu optimieren, dass es noch, also der Blend ist da ja noch quasi human, aber was da quasi noch, zum Beispiel eine Autokarosserie, das wird ja irgendwann nicht nur Blech sein, sondern dann irgendwie noch Leichtbauwerkstoffe, verschiedenste Metalle, das wird ja immer komplexer.
Ja, es ist auch so und das ist auch wirklich so, das stelle ich auch wieder fest, die jeweiligen Branchen, die entwickeln sich natürlich auch parallel, aber auch immer ein bisschen auseinander weg, weil es wird immer spezifischer. Ja, keiner, selbst die Professoren haben wahrscheinlich, verlieren langsam den Überblick, weil sie sozusagen so ein spezialisiertes Fachgebiet so bedienen. Ja, und da ist natürlich schon die Aufgabe, nochmal sozusagen einen Schritt zurückzugehen, gucken hier, in welche Richtung entwickelt jeder für sich und versucht da in seinem Gebiet zu optimieren und voranzukommen und weiterzumachen. Aber vielleicht sollte man natürlich auch mal immer schon zurück, links, rechts gucken, vielleicht mal ein paar andere Leute mit ins Boot holen.
Ich meine, es ist halt so bei Leichtbau, also es wird dann halt immer alles auf Leichtbau, weil dann ist es halt quasi in dem Lebensabschnitt der Benutzung, verbrauchst du weniger Energie und irgendwas, also wenn man quasi eine Energiebilanz macht oder so, dann ist vielleicht irgendwas wieder positiv, aber da gibt es ja hier an der TU Dresden auch diese Prisma-Gruppe, die sich halt mit dieser Bilanzierung quasi beschäftigt. Mhm. Aber ist das in den bisherigen Bilanzen irgendwie auch drin, wie der Werkstoff? Ich muss mal aufpassen, was ich sage. Ich meine, es gibt ja, was weiß ich, Carbon Footprint und Energieverbrauch und solche Sachen. Gibt es da was, wo man jetzt als zum Beispiel Werkstoffwissenschaftler, welche Bilanzierungen jetzt zum Beispiel die Kreislauffähigkeit mit einschließt? Gibt es da schon irgendwas?
Also das liegt immer ein bisschen des Anspruchs der jeweiligen Bilanzierung. Die Ökobilanz selber kann relativ umfassend durchgeführt werden. Das heißt, man kann eigentlich viele, viele Umweltindikatoren wie auch den kumulierten Energieaufwand, also über den genannten Lebenszyklus oder über den betrachteten Zyklus mit einschließen und ist also eigentlich schon möglich. Das muss halt eben nur gemacht werden und dann eben umfassend.
Und wäre es dann auch jetzt zum Beispiel die Aufgabe von den Werkstoffwissenschaftlern, versuchen, solche Rezyklate irgendwie zu untersuchen oder was man damit machen müsste, damit die wieder besser werden?
Ganz klar die Aufgabe, auf jeden Fall. Also das gibt, da bin ich aber natürlich auch, weil das zu wenig mein Fachgebiet ist, aber das sollten wir machen. Zum einen ist so der Anspruch, was den Packungshersteller betrifft, der steigt natürlich immer mehr mit fortschreitender Entwicklung des Produktionsprozesses, mit fortschreitender Entwicklung der Anlagen, mit fortschreitender Entwicklung der Messtechnik, kann natürlich auch der Fehlerdruck immer steigen, weil man immer besser überprüfen kann. Ne? Da ist einfach mal die Frage, wie stark kann dieser Anspruch gesenkt werden? Und wenn wir einfach sagen, wir haben die Regranulate, wir haben dieses Sekundärmaterial, das ist kein Primärmaterial, das hat nicht dieselben Eigenschaften, was können wir damit möglichst machen? Ja? Kann die Produktionsindustrie von ihren Anspruch runterkommen? Das ist die eine Frage, die man stellen muss. Wie weit kann man runterkommen? Das geht natürlich nicht für alle. Das ist immer die große Frage. Wenn man die Verpackungshersteller von beispielsweise Wurstverpackungen sozusagen anspricht, wenn sich Rezyklate machen, dann ist immer der Aufwand groß. Ach, das funktioniert alles nicht wegen der Hygiene und aller möglichen anderen
Verträglichkeit und so weiter.
Toxizität. Genau. Aber das ist die eine Frage. Da müsste man sozusagen nochmal das Fragezeichen aufmachen. Und das andere ist ganz klar die Aufgabe an deine Branche, dass man eben doch auch verstärkt für ein Qualitätsmanagement, für die Akzeptanz von solchen Material, von Sekundärmaterial in die Werkstoffbranche mit einführt.
Also was ich zum Beispiel kenne, jetzt, wenn ich an Kunststoff denke, ich komme halt aus der Korrosionsrichtung, da war halt immer so die Maßgabe, es muss lösungsmittelfrei sein. Deswegen hat man da einfach versucht, diesen Feststoff durch irgendwelche Zuschlagstoffe hochzubringen, dass man halt möglichst wenig Lösungsmittel hat, was halt verdampft und trotzdem eine ausreichende Schichtdicke. Aber dieses Zeug, dieses Füllstoff, also es ist halt das Wort Füllstoff, was das ist, also das ist halt auch nirgends deklariert. Das heißt, so ein Lack, der irgendwo drauf ist, der ist halt natürlich zum Teil dieser Kunststoff, den er eigentlich sein soll, aber damit er halt möglichst wenig Lösungsmittel enthält, ist da alles Mögliche drin. Und das ist halt auch nirgends deklariert und das war halt aus Umweltgedanken. Also da ist halt auch wirklich, dass es da ganz breit auseinander geht.
Ja, das ist auch eben die Krux unserer heutigen Zivilisation zumindest. Also wir bedienen uns allen Mittelchen und Erfindungen, die wir bisher vorgebracht haben, um uns selber weiter zu optimieren, um unsere Prozesse und genau wie du das sagst, ne? Und da sollte man Fortschritte von Seiten der EU mit der REACH-Verordnung beispielsweise, wo erstmal alle Chemikalien, die verwendet werden sollen, wurden klassifiziert und jeder, der irgendwie mit Chemikalien umgeht, muss diese uns auch benennen und anmelden. Aber da ist ganz klar auch wieder die Aufgabe, dass man das entsprechend mit berücksichtigt bei der Produktentwicklung in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf Umweltauswirkungen über den Lebensmittel.
Ich meine, ich überlege jetzt wegen diesem Rezyklat, wo man ja nicht hundertprozentig weiß, was drin ist. Also da sind ja noch irgendwelche Stoffe mit drin aus dem Rezyklierungsprozess. Verstehe ich, warum so ein Wursthersteller dann sagt, will ich nie, weil wer weiß, was da drin ist. Und wenn man den jetzt aber quasi wieder rezykliert und das wieder in neue Produkte, die mit 80% neue Wertstoff, aber halt 20% Rezyklat, wo man nicht weiß, was drin ist. Klar, das wird verdünnt immer weiter über den Kreislaufprozess. Aber es kann natürlich auch sein, dass man damit Sachen ewig weiterträgt, die man eigentlich so gar nicht in seinen Produkten will. Ich glaube, ja, so eine Verbrennungsanlage muss ja irgendwie auf 1300, damit irgendwie mindestens die meisten Sachen.
Oder irgendwann in dem Recyclingpapier Migrationsprozesse ins Lebensmittel stattgefunden haben von Mineralölanteilen, riesen Aufschrei. Und seitdem traut sich keiner mehr, Recyclingpapier in Lebensmittelkontakt zu nutzen.
Das sind aber genau die Auswirkungen. Da geht es eben darum, es ist ja nicht so, dass wir von heute auf morgen das alles revolutionieren. Das sind ja alles, mit unserer Aufgabe suchen wir sozusagen, das große ganze Schiff sozusagen ein bisschen in eine Richtung zu lenken, die wir vielleicht gut finden. Das große Gesellschaftsschiff. Und wenn man da reicht es eben, wenn man da verstärkt auf Qualität achtet. Also wenn man versucht, möglichst zu vermeiden, dann haben wir weniger Fälle von solchen Beispielen, wie du jetzt gesagt hast, dass wir eben doch irgendwelche Kontaminationen haben, dass wir doch in der Verpackung entsprechend die dann irgendwelche Schadstoffe mit eingeführt haben, die wir eigentlich ausschleusen sollten. Das ist übrigens nicht 1300 Grad in der Müllverbrennung, sondern 58, was die normale Hausverbrennung betrifft. In der Sonderabfallverbrennung, wo also die ganz bösen Stoffe anwenden, da ist ein bisschen mehr. Das ist so, da gibt es natürlich immer, das wird dann auch wahrscheinlich, muss vorkommen, dass es dann solche Fälle passieren. Das ist natürlich die Frage, da muss man auch wieder bewerten. Der Aufschrei ist groß, die mediale Wirksamkeit ist groß. Das ist natürlich immer die Frage, der letztendliche Schaden dann aber dahinter ist wahrscheinlich ein ganz anderer gewesen. Ja? Und da muss man dann einfach, dass man das versucht, so gering wie möglich zu halten. Aber das ist ganz klar. Wenn man den Anspruch hat, Material zu reproduzieren, dann muss man sich Gedanken machen über die Qualitätsansprüche und ob die gerechtfertigt sind, sozusagen, gesamtheitlich betrachtet, und ob man nicht sozusagen durch bestimmte Maßnahmen den doch relativ hoch halten kann. Um sowas doch bestmöglich zu vermeiden, so eine Fälle. Das dann eben.
Aber ist dann jetzt total die Forschung losgetreten? China nimmt das nicht mehr. Was machen wir jetzt damit? Wie möglichst?
Also die aktuelle Situation ist eben, das ist jetzt wie es damals 2005 beim Deponierungsverbot gewesen ist. Viele Landkreise hatten damals schon keine Deponie, insbesondere in den alten Bundesländern. Die haben dann schon auf die Abfallverbrennung gesetzt oder ja, vorrangig. Und da war dann von einem auf den anderen Tag keiner wirklich daran geglaubt, dass die Politik durchzieht und dass das wirklich stark umgesetzt wird. Und das hat dann dazu geführt, dass sich große Zwischenlager gebildet haben. Also man hat dann sozusagen vom Bauer Müller aus der Nachbarschaft hat man dann eine große Ballierungsgeräte geholt und man hat dann sozusagen den Wasserfall in diese weißen schönen Ballen, wie man sie auf den Feldern findet, gefällt. Und dann hat man da sind dann die riesengroßen Zwischenlager entstanden, weil man den Müll nicht mehr ablagern durfte. Und der ist dann sozusagen nach und nach dann nicht weitergegangen. Und aktuell ist es jetzt so, dieser Stoffstrom, letztes Jahr waren 700.000 Tonnen weniger, die nach China gegangen sind, die haben sich jetzt auch irgendwo schon angestaut zum Teil. Also die Lager von den Verwertern oder von den Sortieranlagentreibern, die sind relativ gefüllt. Und die werden jetzt auch, das hat erstmal einen großen Preisverfall geführt, weil natürlich das Angebot ist natürlich enorm gestiegen. Es gab eine leichte Verschiebung der Stoffströme von China nach andere asiatische Länder, Malaysia und Vietnam. Haben sie dann Abnehmer angeboten. Ist natürlich klar, dass der Vertriebsmitarbeiter von der Sortieranlage sich dann die Fingerbund telefoniert, um sein Zeug loszuwerden, ja, weil in Deutschland war die Nachfrage groß. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass da jetzt Deutschland sicherlich, aufgrund des hohen Angebotes, sicherlich noch Wege finden, um da zu tun. Aber wie gesagt, das ist immer das Problem mit der Akzeptanz. Die Beteiligten müssen miteinander reden, mehr miteinander reden, um dann dort eine große Änderung beizuführen. Ob zu der Frage, es ist jetzt nicht sofort passiert, dass jetzt hier 15 Verwertungsanlagen, die reinstes Regranulat zur Verfügung stellen für Adidas oder für irgendjemand, der damit sozusagen eine Plastik-Running-Schuhe herstellt. Das ist natürlich die Hoffnung, dass das jetzt passiert, aber aktuell, konkret in den Wochen, in den Monaten, ist passiert, dass erstmal ein großer Stau in diesem Material gestanden hat. Und teilweise ist er dann auch, weil die es irgendwann loswerden mussten, ist er dann in die Entsorgung gegangen, also sprich in die thermische.
Und ich kenne auch ganz viele aus der älteren Generation, die haben das mit Mülltrennen, mach mal nee. Dass auch wirklich aus dieser Reststofftonne nichts rausgeholt wird, bevor es in die Verbrennung kommt. Also da findet keinerlei Sortierung, keinerlei Wertstoff.
Das ist tatsächlich so. Also wir haben in Deutschland, weiß ich nicht, 100 Städte, hunderte Gemeinden, Kommunen, die sich um die Restabfall, das aus der schwarzen Tonne ist, entsorgen. Und zu 70% geht der Restabfall aus der schwarzen Tonne in das Abfallsammelfahrzeug und landet dort in den Bunker von der Verbrennungsanlage, wird dann direkt der Fall. Das ist eine Möglichkeit oder auch keine schlechte Möglichkeit, um Restabfälle, also sprich nicht verwertbares Material zu behandeln, wenn du es nicht mehr deponieren darfst. Du kannst Energie gewinnen und du inertisierst das Material. Du machst es also unschädlich, dass es sozusagen in der Natur irgendwann nochmal Schandluder antreiben kann, durch Sickerwasser und Kultwasser. Und du kannst auch noch Metall draus gewinnen, sogar relativ gut. Fast besser, als wenn du es aus dem Frühstück.
Also das vorher sortieren, das Metall raussortieren, macht weniger Sinn.
Es gibt, das funktioniert, das findet quasi nicht statt. Also ein Restabfallverbrennung ist auch angelegt. Das macht, würde dann energetisch keinen Sinn machen, weil du steckst nochmal Energie rein, sozusagen, um was rauszuholen, was du dann sowieso noch mit weniger Energieaufwand herausholen kannst.
Und also so eine Verbrennungs- das ist Deponieschlacke, wie heißt das dann?
Das, was das sozusagen auf dem Rost übrig bleibt, das ist quasi die Asche. Wenn man nennt, bei der Verbrennung wird das dann Schlack. Genau, wie
beim, und das wird aber wieder aufgearbeitet. Da kommen die Metalle, werden rausgeholt.
Und die Schlacke, die wird zu einem Großteil verwertet. Sprich, also es wird nicht einfach nur deponiert. Früher mehr als, da haben wir auch wieder dieses Qualitätsproblem. Die kann als Straßenbaumaterial verwendet werden. Es ist ja eigentlich quasi mineralisches Material. Ne? Also alles, was nicht brennbar war und ein ganz kleiner Rückstand noch an noch brennbaren, wenige Prozent, wurde dann als Straßenunterbaumaterial zum Teil verwendet. Ich glaube, der Hamburger Hafen, die riesengroßen Asphalt-Betonflächen, der Unterbau ist sozusagen der Knieschlacke aus den Hamburger Löwenzerlagen. Für den Straßenbau selber, da haben wir wieder die Baustoffindustrie, die hat nämlich wieder ganz hohe Anforderungen. Da eben sozusagen die Schlacke relativ homogen, viel homogener als Restabfall, aber eben nicht so ein heterogenes Gemisch ist und qualitativ schwankendes Gemisch ist, was Auslagerungsverhalten mit und so weiter. Ist auch so, die hat ein bisschen, oh, wollen wir nicht, wir nehmen uns lieber zum frischen Kies, zur Kiesprobe für unseren Straßenunterbau. Und das ist, da ist auch wieder ein Akzeptanzproblem, dasselbe Thema. Qualitätsanforderungen. Und das passiert aber, kann aber mit denen passieren. Also kann jetzt keine Zahl sagen, also dürfte mich jetzt nicht darauf verhaften, aber so größer als 50-60% werden verwertet. Das heißt, also man kann sagen, behaupten noch viele, auch die Abfallverbrennungs-, der Verband der Abfallverbrennungsanlagen, Betreiber, da kann man schon sagen, dass eigentlich, wenn du Restabfall verbrennst, dann kannst du über 100% verwertet, weil du nutzt die Energie, du tust sie thermisch nutzen und zurück die verbleibenden Materialien, bis auf die Filterstäube, weil die sind wirklich ganz fies, nicht das, was sozusagen auf dem Rost bleibt, sondern das sozusagen ins Rauchgas geht und durch Reinigungsanlagen über die Filter aus dem Rauch, was rauskommt, wird sehr stark belastet, wird eigentlich alles verwertet. Wenn die Schlacke nicht im Straßenunterbau Einsatz findet, dann wird sie für Deponiebaumaßnahmen verwendet. Also da müssen ja auch Straßen gebaut werden, Sanddeckung und so. Die Filterstäube sind sehr giftig. Selbst diese werden als verwertet deklariert, weil die kommen in unsere Salzbergwerke in Deutschland, die europaweit einmalig sind, weil wir nur in Deutschland diese Salzstöcke haben, interessanterweise. Und die müssen wir erfüllen, damit das nicht irgendwann mal zusammenkracht. Und da das eine Verfüllung ist, ist es keine Beseitigung, sondern eben auch eine Verwertung. Und damit haben wir eigentlich 100% verwertet, der Reststoff aus der Mischung.
Aber ist es irgendwas, wo man jetzt aufpassen müsste, dass man es nicht in schwarze Tanne wirft, damit die, oder das also sowieso mal verbrennen?
So, natürlich, wenn Kohlenstoff, ein komplexes Kohlenstoffgemisch, was dann natürlich der Restmüll ist, verbrannt wird, dann können Dioxine entstehen. Restabfall galt als eines der größten Dioxinschleuder. Also das heißt, in den 70er Jahren gab es eine große Kritik an den Verbrennungsanlagen, also weil sie einmal sozusagen Wertstoffe vernichten, die man doch viel besser eigentlich sortieren oder recyceln könnte, und weil sie so viel Dioxine emittieren. Also ich glaube, die waren von über 90% der gesamten Dioxinfracht. Dioxin ist ein ganz giftiger Stoff, bei der bei der Verbrennung in dem mittleren Temperaturbereich entsteht, also bei einer Abkühlung vom Rauchgas oder bei Verbrennungsprozessen selber. Und heute, aufgrund dieser großen Kritik, ist es heute so, dass die Müllverbrennungsanlagen insgesamt nur unter 2, ich glaube sogar unter 1% der Gesamtfracht in Deutschland zum Dioxinausstoß nur weit. Die Rauchgas, aufgrund auch dieser Umweltbewegung, der daraus entstandenen, sind die Anforderungen an die Müllverbrennungsanlagen sehr, sehr, sehr hoch. Viel höher als beispielsweise ein Kohlekraftwerk, Zementkraftwerk. Ja. Genau, das ist aber die eine Möglichkeit. Also das heißt, wenn du was in Restabfall schmeißt, dann kannst du in 70% der Fälle davon ausgehen in Deutschland, dass es, ohne dass nochmal jemand drauf guckt, in die Verbrennung geht. Die anderen 30%, die dürfen natürlich auch nicht einmal abgelagert werden. Warum sollen die nicht abgelagert werden? Ist ganz klar, weil das Material dann in der Deponie sich abbauen würde und da kein Sauerstoff vorhanden ist in der Deponie, würde die Deponiegas bilden. Methan ist giftig, viel klimawirksamer als CO2. Also kriegt schon viel größere Maße im Treibhauseffekt bei. Und die andere Möglichkeit also ist, dass man das Material verrottet, also kompostiert, nennt man nur nicht so beim Restabfall, weil da kein Kompost entsteht, sondern eben schon biologisch abgebautes Material. Es gibt, das ist zum Beispiel der Fall in Dresden, wenn du deinen Abfall in Dresden in die schwarze Tonne schmeißt, dann wird die hoch zum Hammerweg gefahren, dort wird es nochmal sortiert, dort wird es sozusagen erst biologisch behandelt, also sprich die natürlich vorkommenden Mikroorganismen setzen den Kohlenstoff in dem Material um.
Also wird es mal quasi frei liegen lassen, oder?
Nee. Das passiert sozusagen in speziellen Rotteboxen, ne? Also die werden belüftet, aber es ist natürlich wie einfach nur ein Haufen, wo es halt ein bisschen besser technisch gelöst ist, dieser Abbauprozess, und danach ist das Material so trocken. Die haben sich biologische Aktivität in der Erhitzung statt und damit trocknet das Material auch. Das Wasser wird auch. Und damit kann man das dann getrocknete, körnigere Material dann auch noch eine Aufbereitung zuführen. Und da wird dann aber im besten Fall auch nur Talle abgeschieden und eine Fraktion, die dann also inert ist, eine Inertfraktion, die kann man dann deponieren, die darf man dann deponieren und eben noch ein Teil Ersatzstoff, der dann als Substitut für Braunkohle zum Beispiel in Zementkraftwerken oder Braunkohlekraftwerken verwendet wird. Also wird am Ende auch, aber natürlich nur nach einer Bohrung auch. Es gibt diese zwei Möglichkeiten für Restabfall.
Aber da können natürlich auch, je nachdem, was in einem Kunststoff oder was in der Reststofftonne ist, dann irgendwelche Flugasche entstehen. Wird die dann genauso wie bei so einer Müllverbrennungsanlage abgefiltert?
Ja, genau. Das ist also, sobald du, es gibt tatsächlich Zementkraftwerke, die haben 100% ihres Brennstoffs, den sie benötigen, um den Zement zu brennen, substituiert durch diesen sogenannten Ersatz. Und das ist aber, wenn du Abfälle, dieser Ersatzbrennstoff gilt noch als Abfall, verbrennst, musst du diese entsprechenden hohen Emissionsschutzkriterien wie bei der Müllverbrennung einhalten, aber eben nur anteilig. Das heißt also, wenn du 5% diese Ersatzbrennstoffe, diesen Ersatzmüll verbrennst, dann musst du sozusagen um diesen Anteil deine Grenzwerte sozusagen verringern.
Ja, also eine
logische Folge wird.
Ja, sehr gerne. Also das war deutlich mehr als geplant, aber es war auch einfach sehr, sehr spannend. Das war unser Interview mit Roman Maletz vom Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der TU Dresden. Und ja, die wesentlichen Takeaways hier, würde ich sagen, sind, dass man durchaus als Konsument auch die Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen, mündig sich äußert und ja auch sehr mit einem gewissen Menschenverstand mit seiner Verpackung umgeht und dass wir, wenn wir wirkliche Kreislaufwirtschaft betreiben wollen, auch alle Akteure in diesem Kreislauf an einen Tisch kriegen müssen, alle miteinander reden müssen, was wo passiert und welcher Stoff wo welchen Einfluss hat, was uns mit vielfältigen Aufgaben für die Zukunft lässt und ich hoffe auch einige Inspiration und Motivation für folgende Tätigkeiten und Aktionen. Vielen Dank euch fürs Zuhören.